Guten Morgen miteinander. Ist das nicht genial, diesen auferstandenen Jesus zu besingen? Ja, genau. Wow. Ich glaube, es ist wichtig, dass in einer Zeit, wo wir in den Gottesdiensten nicht singen dürfen, wie und wir das vielleicht gewohnt waren bisher, dass wir unserem Herzen und mit allen Möglichkeiten, die wir haben, trotzdem Ausdruck geben können. Und ich habe gerade gedacht, wow, bei dem Lied, wenn ich da nicht in Sprache singen könnte in meinem Geist, das wäre ja langweilig. Super, der Herr ist auferstanden. Ja, es lohnt sich, das zu sagen und zu wiederholen. Juristisch gesehen ist aufgrund der Zeugen, die in der Bibel festgehalten werden, die schriftlich festgehalten werden, ist die Auferstehung ein bewiesenes Ereignis. Das müssen wir uns mal bewusst machen, juristisch gesehen. Es hat sich ein namhafter Jurist, wenn ich richtig weiß, aus England mit dem befasst und hat geschichtlich und von der Bibel her ist dem nachgegangen und hat entdeckt, dass juristisch gesehen die Auferstehung nicht zu leugnen ist. Ist das nicht genial? Mann, und wir machen da manchmal rum und lassen uns vielleicht beeindrucken von Hinterfragungen, die da aufkommen in unserem eigenen Leben oder die Menschen vorbringen. Ich habe am Karfreitagabend lief ein Film und der heißt Auferstanden. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Er wurde, glaube ich, 2018 gedreht und da wird deutlich gemacht, wie versucht wurde damals, wir können das ja auch zum Teil nachlesen, die Auferstehung zu vertuschen, wie die Wachen, die überrumpelt wurden, bestochen wurden. Und natürlich ist es ein Film, aber dieser Centurio, glaube dieser römische Hauptmann, Chefsoldat von der Truppe damals, der wurde vom Statthalter mit allen Mitteln dazu bewegt, dass einen Toten zu finden, wo man hätte sagen können, das ist der Auferstandene. Der Leichnam wurde geraubt. Und schon damals hat der Feind, hat die Welt versucht, diese Auferstehung zu leugnen. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass dieser Soldat, dieser Hauptmann, beim Suchen überführt wurde von Jesus selber, von der Gegenwart Gottes, von den Tatsachen anfänglich, als er sich da auf den Weg gemacht hat. Die Botschaft vom Kreuz und von Ostern ist eine Gotteskraft, schreibt Paulus im 1. Korinther 15. Und es ist eine Gotteskraft und für viele ist es das, es ist was Besonderes, aber vielen ist es auch ein Ärgernis. Wir müssen uns nicht verwundern, dass Ostern und dass das Kreuz ein Ärgernis ist. Letztens hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die hat gesagt, für sie ist alles gut im Evangelium, aber Karfreitag kommt sie an ihre Grenzen. Wie konnte das sein, dass das so eine blutige Angelegenheit, so brutal Jesus gequält wurde und getötet wurde? Und in diesem Film, der mit dem Titel Auferstanden, da wird die Kreuzigung und das Abnehmen der zwei Schächer, die mitgekreuzigt wurden, das wird da so krass dargestellt. Ich denke, wir haben da manchmal aus den Filmen so schöne Bilder, aber da wird es richtig krass dargestellt, was da abging. Und die Soldaten, die da waren, die waren buchstäblich unter Furcht und waren froh, als endlich die Leichname abgenommen waren und sie wegrennen konnten. So, diese Tatsache von Ostern und von Karfreitag ist vielen ein Ärgernis. Und Paulus sagt, uns aber ist es eine Gotteskraft, ist es was Besonderes. Leute, reißt uns das noch vom Sitz? Wenn das für viele ein Ärgernis ist und ein Unverstehen, ist es wichtig, dass wir uns dabei bewahren, nicht religiös überheblich zu werden über die, die es nicht verstehen, sondern da müsste uns die Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, die müsste uns da packen. Und ich für mich habe mir in den Tagen überlegt, wie sehr packt mich das noch. Ich habe gesagt, Herr Jesus, Ich brauche das mal wieder, dass du mich packst an der Stelle, dass mich dieses Ereignis nimmt, dieses Ereignis des Kreuzes und der Auferstehung. Das soll uns hinziehen zu den Verlorenen und es soll uns wegziehen von unseren Begrenzungen, die wir tagtäglich erleben und die wir vielleicht gerade jetzt erleben in dieser Zeit, oder? Ich nehme euch mit rein, wie ich zu der Predigt von heute gekommen bin. Ich saß drüben im Gottesdienst mit Ingolf Elzel. Ich weiß nicht, ob von euch jemand dabei war. Und es war die Zeit der Anbetung und es war Raum für Geistesgaben. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, willst du mir was sagen? Willst du mir was sagen, was ich vielleicht sagen soll? Und wir hatten keinen Platz mehr gefunden und da haben wir uns zu unserer Tochter hingesetzt, weil die da oben saß, weil wir dürfen ja zusammensitzen, weil wir ein Haushalt sind. Ist ja genial. Und dann schweift mein Blick so über die Gemeinde und jetzt erzähle ich euch was, das weiß noch nicht mal Jörg. Und ich gucke da drüber und mein Blick bleibt bei Jörg hängen und während ich Jörg anschaue, heißt es in mir, du bist nicht für die Parkbucht bestimmt. Bäm, das war für mich innerlich so, boah. Und zuerst habe ich gesagt, Herr, was willst du mir da sagen? Ich bin nicht für die Parkbucht bestimmt. Dann habe ich Jörg angeguckt und habe gesagt, Heiliger Geist, ist das für einen Jörg? Hast du für Jörg was zu sagen? Und nachdem du heute Morgen erzählt hast. Aber dann wusste ich plötzlich, das ist nicht ein Eindruck, für Sonntagmorgen dort im Gottesdienst, sondern das ist für heute Morgen. Ich wusste es einfach. Und dann habe ich das mitgenommen. Und ich möchte euch ermutigen mit diesem kleinen Ereignis. Leute, lasst uns diese Lebendigkeit von Ostern nehmen. Das ist eine Relevanz, die uns durch diese Zeit bringt, in der wir gerade auch drinstehen und wo wir jeder sicher anders herausgefordert durch müssen, durch sollen. Du bist nicht für die Parkbucht bestimmt. Das ist das Thema heute Morgen. Ich möchte euch kurz mitnehmen in dieses Bild. Ich hatte ein ganz klares Bild. Ich war versetzt auf den Autobahnabschnitt zwischen Ausfahrt Sindelfingen und Ausfahrt, also Sindel, was ist das? Du weißt es vielleicht, West und Ost. Und da gibt es zwischen den zwei Brücken, wenn man dann an Böblingen vorbeifährt oder danach, gibt es eine Haltebucht. Und diese Haltebucht habe ich gesehen, als ich das gehört habe. Du bist nicht für die Haltebucht, für die Parkbucht bestimmt. Und jetzt sage ich euch noch was. Als ich Jörg angerufen habe wegen diesem Gottesdienst, sagt er mir, ich stehe gerade in einer Haltebucht. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Das sind Realitäten, Leute. Packt es unseren Geist. Es geht mir wie dir, ich sitze manchmal auch, ich stehe manchmal auch in so einer Haltebucht. Aber da gehören wir nicht hin. Eine Haltebucht, da darfst du nicht parken. Wenn du da parkst, wirst du bestraft. Das ist eine Notbucht. Diese Haltebuchten, wenn ich das richtig weiß, Jörg, du bist ja mehr unterwegs wie ich gewesen. Diese Haltebuchten, die sind überall dort, wo es keine Standspuren entlang der Autobahn gibt. Das sind Nothaltebuchten. Und meistens ist da auch eine Notrufsäule. Da hat man also nicht zu stehen. Da stoppt man, wenn es ein Problem gibt. Oft sind solche Buchten auch in Tunneln und Baustellen und an Passstraßen. Soweit zu dem Bild. Jetzt das Nächste. Und dann hörte ich den Heiligen Geist, oder hat er mich mitgenommen von dieser Haltebucht dort in Böblingen und mitgenommen zur nächsten Ausfahrt. Und dann hieß es, nimm die Ausfahrt. Also starte wieder, fahr los und nimm die Ausfahrt. Und eigentlich könnte ich hier heute Morgen aufhören an der Stelle, weil wenn du dich vom Heiligen Geist mitnehmen lässt, wird er zu dir sprechen, was deine Haltebucht heute Morgen ist. Und wo er möchte, dass du losfährst, dass du wieder startest und an der nächsten Möglichkeit rausfährst. Eine Haltebucht, eine Parkbucht ist also von Gott her nicht gedacht, dass wir da bleiben, sondern sie ist vielleicht gegeben von ihm, wenn es da gilt anzuhalten, wenn es eine Notsituation gibt, wenn es eine Schwierigkeit gibt, wenn du vielleicht gerade einen Kreislauf zusammensackt oder so und du musst da schnell reinfahren oder was auch immer, oder dein Motor stottert, oder ich denke, ihr könnt euch das Bild ausmalen, oder? Das haben wir, denke ich. Ja? So, wir sind da nicht hinbestimmt, sondern Gott möchte, dass wir, wenn wir aufgetankt haben, wenn wir den Notruf gewählt haben, wenn wir wieder unsere fünf Sinne beieinander haben, dass wir dann weiterfahren. Und er will uns nicht durch Corona und durch gar nichts an irgendeiner Stelle einschränken. Als ich in der Vorbereitung für die Predigt war, dann hat Gott mir ein paar so Parkbuchten, so Haltestellen gezeigt, wo ich gerade am Parken bin. Und unter anderem hat er mich mitgenommen in unsere Familiengeschichte. Und dann sagte mir der Heilige Geist, frag Kathi, ob sie heute Morgen in der Predigt mitmacht. Und dann, grundsätzlich bin ich so ein Typ, ich baue gern Leute mit ein. Und dann ist mir eingefallen, dass der Heilige Geist uns gesagt hatte, auch durch prophetische Worte, als ihr Leben mit 9 Monaten auf der Kippe stand, dass sie nicht für den Tod bestimmt ist, dass sie nicht für eine Behinderung oder für eine Haltebucht bestimmt ist, sondern dass sie bestimmt ist, dem Herrn zu dienen. Und dann gab es ein Wort, dass wir miteinander bestimmt sind, dem Herrn zu dienen. Und dann war mir klar, wenn ich nicht anfange, mit ihr zusammen zu predigen, dann kommt es nicht zustande, versteht ihr? Und ich habe gedacht, das ist ein Zeichen, ich muss ein Zeichen setzen. Ich kann nicht warten, bis sie irgendwann predigt, ich muss ihr den Raum geben. Ich möchte auf die Seite treten, damit sie dahin tritt. Ist das nicht ein geniales Bild? Ja, ich finde es cool, genau. Kathi, komm.
Ja, eine so eine Haltebucht könnte zum Beispiel Unzufriedenheit sein. Ich ertappe mich voll oft, wie ich anfange zu vergleichen mit dem, was andere haben, wie andere aussehen, was ihre Talente vielleicht sind. Und merke dann, wie alles schwerer wird. Und diese Unzufriedenheit fängt an, Raum zu nehmen in uns, wenn wir diesen Gedanken weiter zulassen. Die ganzen sozialen Netzwerke, die strotzen nur so von Vergleichen eigentlich. Sie haben viele positive Eigenschaften, aber wenn wir merken, das zieht uns runter und das bringt uns in eine Unzufriedenheit, dann müssen wir da stoppen. Dann müssen wir lernen, da zu stoppen und zu sagen, das tut mir nicht gut. Und dann seine eigenen Konsequenzen ziehen, ob das dann sich verabschieden davon oder weniger, wie auch immer. Aber wir müssen lernen, wahrzunehmen, was in uns Dinge auslöst und was uns schwer macht. Wenn ich merke, ich werde unzufrieden und das können ja ganz banale Dinge sein, bei Frauen vielleicht die Schuhe, die Handtasche von der anderen oder das Aussehen oder was auch immer. Bei den Männern vielleicht ein Auto, Haus, es gibt so viele Sachen, wo man sich vergleichen kann. Aber wenn ich merke und wenn ich mich ertappe, ich vergleiche wieder und ich werde unzufrieden, dann übe ich mich in Dankbarkeit und übe mich darin, einfach zu sehen und zu erkennen, was Gott mir geschenkt hat. Und allein schon Jesu Tod ist schon Dankbarkeit genug. Aber er hat mir noch so viel mehr geschenkt. Und dafür möchte ich einfach dankbar sein. Und dann geht auch Stück für Stück die Unzufriedenheit wieder. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich das bewusst zu machen. Und der Dankbarkeit Raum zu geben, damit die Unzufriedenheit wieder gehen kann, damit wir nicht schwer werden und schwer durchs Leben gehen. Eine andere Parkbucht könnte Streitigkeit sein. Es macht mich so traurig zu sehen, wie viele Familien oder Gemeinden, christliche Leute, zerstritten sind wegen der Corona-Krise. Das kann doch nicht sein, Leute. Lasst uns doch nicht von so einem Thema unsere Einheit rauben. Wir müssen eins bleiben. Es ist mir so wichtig, das zu sagen, das liegt mir schon so lange auf dem Herzen. Wir müssen diese Einheit bewahren. Das ist doch unser Gut. Deswegen sind wir doch Gottes Kinder. Wir dürfen uns doch nicht von Streitigkeiten und Unstimmigkeiten das Raum lassen. Nur weil jemand eine andere Meinung hat. Hey, wir müssen in der Lage sein, die anderen Meinungen stehen zu lassen. Wir müssen in der Lage sein, unser Gegenüber zu lieben, auch wenn er eine andere Meinung hat. Es wird nicht nur in der Corona-Krise Meinungsverschiedenheiten geben. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Und da können wir in unseren Familien anfangen. Da fange ich bei meinem Mann an, ihn zu lieben, wenn er eine andere Meinung hat wie ich, und ihn das stehen zu lassen. Das ist unser Trainingsfeld. Und das ist unser Feld in der Gemeinde und in der Familie, wo wir das trainieren und wo wir das Leben lernen, um es dann nach außen zu tragen. Wenn wir es doch hier nicht lernen und nicht können, wie sollen wir es dann für die Welt draußen sein? Wie sollen wir einen Unterschied machen? Es ist so wichtig, den Unterschied zu machen. Ich habe einen passenden Bibelvers gefunden, der steht in Philipper 2, Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Das ist was Böses, Leute. Streit, Unzufriedenheit ist was Böses. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Lasst nicht euer Licht rauben. So oft haben wir doch schon gehört, wir sollen Licht sein, wir sollen strahlen. Aber hey, ich habe gesehen, wie Lichter verblassen, aufgrund von Streitigkeiten, aufgrund von Unzufriedenheit und noch so viele andere Themen. Aber wir dürfen unser Licht nicht verblassen lassen durch diese Dinge. Hier steht, Gott macht uns fähig dazu. Und deswegen ist doch Jesus gekommen und deswegen ist Jesus gestorben. Er macht uns fähig.
Vielen Dank, Süße. Was ist deine Parkbucht? Was ist deine Haltestelle? Die letzten Tage ging es mir so, dass ich gesagt habe, Herr, ich brauche mal wieder so einen persönlichen Impuls. Bitte begegne mir persönlich. Und wenn wir Kathi gerade zugehört haben, dann sagen wir wahrscheinlich in unserem Herzen alle Ja dazu, oder? Aber wir sagen, warum ist es manchmal so schwer? Warum geht's nicht? Hier weiß ich's, aber hier, beziehungsweise hier oder im Gehen, da ist es oft so schwer, stimmt's? Also mir geht's so. Wenn ihr da besser drauf seid, dann müsst ihr predigen. Aber mir geht's so. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche so eine Antwort, ich brauche so ein Reden, ich brauche so einen Kick, so einen Anstoß von dir. Und ich habe gewartet. Und wisst ihr, mir geht es so, dass ich sage, Herr, wenn ich auf die Kanzel trete, wenn ich ans Mikrofon trete, dann möchte ich nicht was predigen und an dem selber nicht dran sein. Ich möchte gefüllt sein von dir. Wenn ich sage, der Herr ist auferstanden, dann soll das eine Realität sein in mir und nicht ein Kopfwissen. Nicht, weil das Tradition ist, dass man das am Ostermorgen sagt. Und ich habe gewartet. Ich war diesbezüglich in der Bucht und war am Warten, am Suchen. Und heute Morgen, ich versuche das meistens, eigentlich schaffe ich es zu 99%, dass wenn ich mein Handy anmache, dass dann zuerst die Losung aufgeht und nicht die erste WhatsApp. Und dann hat mich der Herr in meiner Parkbucht erreicht. Da steht nämlich heute Morgen, der Herr sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Und dann sind mir die Tränen runtergelaufen. Dann habe ich gesagt, danke Herr, das war die Antwort. Genau das habe ich heute Morgen gebraucht. Genau das. Und das hat mir bestätigt, was wir dann auch miteinander, Kadi und ich, in der Vorbereitung gekriegt haben. Ich bin an den Punkt gekommen, als ich mich dann mit Ostern befasst habe, dass ich gesagt habe, Jesus ist ja nach der Auferstehung den verschiedenen Menschen begegnet. Und deshalb habe ich das ja auch in der Einleitung da zur Predigt kurz gesagt. Dieser juristische Hinweis, dass Jesus den Menschen begegnet ist. Und einmal ist er ja 500 Leuten begegnet. Und Paulus schreibt das und sagt, es ist also nicht zu leugnen, viele leben von denen noch. Die hätte er also als Zeugen aufweisen können. Deshalb juristischer Beweis. Jesus ist also nach der Auferstehung nicht gleich verschwunden, sondern er ist den Jüngern und den Jüngerinnen begegnet. Und das fand ich genial. Kadi ging es auch so, als wir den Gedanken getauscht haben. Jesus begegnet der Maria von Magdala. Er begegnet ihr persönlich am Grab. Am selben Tag, können wir nachlesen, ich habe das chronologisch gereiht, am selben Tag begegnet er den zwei Jüngern, die frustriert nach Emmaus laufen. Geht einfach mit denen da Mitte zu, läuft da mit, hört ihnen zu, was die so erzählen über Corona und die Streitigkeiten in der Gemeinde, die unterschiedlichen Herangehensweisen. Und die Auffassungen und wie viel Heiliger Geist braucht es und wie viel nicht. Und stimmt das alles, was da erzählt wurde? Oder diese Frage, ja, wo ist jetzt dieser Jesus? Jetzt hat er uns das erzählt, dass er auferstehen wird. Aber wo ist er jetzt? Und was macht er? Schwupp, er ist da. Meine Frau und ich, wir haben mal in der Gebetszeit erlebt, dass es in der Ecke in unserem Wohnzimmer buchstäblich Rums gemacht hat. Und dann wussten wir, jetzt ist ein Engel Gottes gekommen, das hat richtig Rums gemacht. Und die Gegenwart Gottes war da. Und wenn Jesus reintritt in Situationen, dann macht es Rums. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte diese Rums wieder. Es reicht mir nicht, in einer Parkbucht zu sein, wo ich weiß, ich kann predigen und, versteht er? Sondern das muss ein Rums sein, diese Auferstehungskraft, und das ist sie. Und er begegnet diesen zwei Jüngern. Abends, am selben Tag, begegnet er der Hausgemeinschaft der Jünger. Und es ist hochinteressant, wie er den Zweien begegnet, oder der Maria, ihr müsst es nachlesen, wie er der Hausgemeinschaft, den Zwölfen begegnet. Und übrigens, was würde passieren, wenn unsere Hausgemeinschaften uns selbst, wenn sie online stattfinden müssen, wenn sie von der Gegenwart Jesu, wenn es von seinem Rums, wenn er auftaucht, erfüllt wäre. Und manchmal ist es leise in uns und wir wissen, er ist da, es hat Rums gemacht, er hat geredet, er hat mich berührt. Und er tritt da rein, es macht Rums und er autorisiert sie und sagt ihnen, geht hin, ich autorisiere euch. Und das hat er ja schon mal gemacht. Welch schöne Wiederholung. Jesus wiederholt Dinge in deinem Leben. Obwohl er sie schon mal autorisiert hat, autorisiert er sie nochmal. Und es steht geschrieben, er hauchte sie an und sprach, nehmt hin, Heiligen Geist. Es hat einer gefehlt, es waren nur 11 zusammen. Und der hat dann gesagt, ihr könnt mir viel erzählen. Ihr könnt mir viel erzählen, typisch Gemeinde, oder? Ja. Und manchmal sagen wir das gar nicht, das denken wir ja. Naja, wo sind jetzt die Wunder? Wo sind die Zeichen? Wo ist das, was der gesagt hat, was er machen will? Und. Wo sind die Beweise? Thomas sagte, ich brauche einen Beweis. Ihr erzählt mir hier einen Schmarrn. Und vielleicht war er neidisch und eifersüchtig. Vielleicht haben die ihm erzählt, du, der Herr hat uns autorisiert. Er hat uns gesandt. Er hat uns angehaucht und gesagt, nehmt hin, Heiligen Geist. Und Thomas denkt, shh, das SCH-Wort, ich war nicht dabei. Und er sagt, ich glaube nur, wenn ich seine Nägel mal und die Wunde sehe. Was macht Jesus? 8 Tage später begegnet er den 12 nochmal und tritt ganz bewusst, macht Rums bei Thomas. Und er wird überführt. Einige Tage später sagt der Petrus zu den anderen, Leute, kommt, wir sind hier in der Warteschleife, Haltebucht, es reicht, jetzt gehen wir wieder angeln, wieder fischen. Das, was wir früher gemacht haben, das machen wir wieder. Sie fahren raus, sie fangen nichts. Was macht Jesus? Er kommt, rums, ganz leise, rums, aber er ist da. Setzt sich ans Ufer, macht ein Feuer, bereitet Brot vor, ja, und sie fangen Fische. Und wisst ihr, was genial ist? Sie haben ja das Erlebnis auch schon mal gemacht mit Jesus. Seht ihr die Wiederholung? Sie haben auch schon mal die Netze ausgeworfen und sie sind gerissen. Und dieses Mal reißen die Netze nicht. Welch geniales Bild. Leute, die Bibel ist genial. Wenn wir diesen Geschichten nachgehen, ist einfach genial. Am selben Tag nimmt er sich den Petrus an die Brust, würden wir sagen. Er nimmt ihn an die Seite und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, Herr, natürlich habe ich dich lieb. Petrus, hast du mich lieb? Ja, klar, Herr, habe ich dich lieb. Petrus, hast du mich lieb? Petrus denkt, oh, SCH-Wort. 3-mal fragt er mich. Ich habe ihn 3-mal verleugnet. Und Jesus macht Rums in seinem Leben, weil er ihn an die Seite genommen hat, weil er ihn in eine Haltebucht reinnimmt und weil er ihn heilt in seinem Innersten. Danke für dein Wort, Jörg. Auferstehungskraft bedeutet Heilung nach Geist, Seele und Leib. Heilung für den Frust, der da ist, der sich breit gemacht hat über dem Versagen. Jesus begegnet auch dem Saulus, er begegnet ihm als Auferstandenen, weil Paulus zählt sich mit auf in diesen Begegnungen des Auferstandenen. Jesus begegnet dem Saulus, der ihn verfolgt, und er begegnet ihm mit einer Frage, warum verfolgst du mich? Und darunter bricht er zusammen. Ich lese euch vor, was ich mir aufgeschrieben habe an meinem Computer, als ich die Predigt vorbereitet habe. Oh Mann, das ist eine krasse Botschaft. Das ist eine krasse Botschaft. Da ist für jeden was dabei. Was brauchst du davon, um aus der Haltebucht loszukommen? Im Psalm 16 können wir nachlesen, im Vers 10 und 11, übrigens, wenn ihr all die Bibel stellen wollt als Beweis zu dem, was ich da gepredigt habe, die habt ihr alle weggelassen, der Zeit wegen. Ihr könnt gern mein Manuskript haben vom Gemeindebüro, dann da stehen die Bibelstellen drin. Im Psalm 16, 10 heißt, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Das ist ein prophetischer Hinweis für Jesus. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener, dich, du treue Dienerin, dich, du treuer Diener, er wird dich nicht der Haltebucht überlassen, er wird dich nicht dem Tod überlassen. Er wird dich vom Grab verschonen, auch wenn du sterben wirst, er wird dich vom Grab verschonen, du wirst da nicht bleiben. Weil er diesen Weg schon vorausgegangen ist und alles, was jetzt nach Not, nach Haltebucht, nach Begrenzung oder wo du dich selber mal rein manövriert hast und angehalten hast, vielleicht geht es dir auch so gut, dass du denkst, was hat er eigentlich für ein Problem da vorne? Ist alles bestens. Der soll sich doch freuen, ich freue mich auch. Vielleicht ist diese Zufriedenheit und Selbstzufriedenheit deine größte Gefahr, deine Haltebucht. Du zeigst mir den Weg zum Leben, heißt es dann im Vers 11. raus aus der Haltebucht, raus in den Weg zum Leben. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ungetrübtes Glück hält deine Hand für mich ewig bereit. Wow, was für eine Aussage, oder? Wollen wir aufstehen zusammen und da Gott eine Antwort geben? Also wenn dir das wichtig ist, du darfst natürlich auch sitzen bleiben, ist kein Problem für mich. Ich bin begeistert, ich stehe gern. Und ich möchte einfach sagen, kommt, lasst uns unsere Arme, unsere Hände ausstrecken, als ein Zeichen zu ihm, zum Auferstandenen. Herr Jesus, da sind wir heute Morgen, da bin ich heute Morgen und jetzt pack deins rein, deine Haltebucht, deins, was dich gerade ausmacht, was dich gerade begrenzt oder wo du angehalten hast, wo du nicht on tour bist, unterwegs bist. Und schau mal, denen, die sich entschieden haben, ihn aufzunehmen, also wenn du ihn aufgenommen hast, Jesus, und wenn nicht, dann kannst du das heute Morgen tun. Wenn noch nie eine Entscheidung gefallen ist in deinem Leben, dass Jesus dein Herr ist, dann sag, Herr, streck deine Hände aus, sag, Herr, du sollst Herr sein in meinem Leben. Und vielleicht hast du dich sogar schon mal bekehrt, aber diesen Rums hat es noch nicht gemacht in deinem Leben. Dann sag, Jesus, sei du Herr in meinem Leben, ich will nicht in der Haltebucht bleiben. Und da heißt es im Johannes 1, denen gab er das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen. Aber es ist nicht das Einzige. Du hast nicht nur ein Recht, sondern du hast auch die Macht und die Kraft, ein solches Kind Gottes zu sein, wie es Kadi vorhin beschrieben hat, die ihn repräsentiert, die ihn darstellt, die lebendiges Zeugnis ist in diese Welt hinein. Kraft zum Leben und Kraft zum Zeugen im Sein und auch im Reden. Komm, wir strecken uns aus nach dir, Jesus, nach dieser Macht und dieser Kraft. Oh, dass wir ein lebendiges Zeugnis sind, dass wir on Tour sind auf dieser Autobahn des Alltags, auf dieser Autobahn, wo so viele Staus, Unfälle, so viel Verkehr ist. Wir brauchen dich, Herr, wir brauchen die Kraft, deine Auferstehung. Ich brauche das, Herr. Herr, wir brauchen es, dass deine Kraft des Geistes unter uns wohnt, in uns wohnt. Dass du da bist, Herr, dass es immer wieder Rums macht und wir nicht an der Nothaltebucht stehen, weil der Sprit aus ist. Wir möchten dir sagen, Herr, wir möchten mit dir dranbleiben. Wir möchten durchhalten, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und danke, Herr, dass Kadi das heute Morgen gelesen hat, dass du zum Wollen auch das Gelingen gibst. Du bist es, der uns hilft, dran zu bleiben. Oh, genial, Herr. Halleluja. Danke, Gott. Danke, Gott. Wir beten, Herr, wir strecken uns aus, dass das geschieht, was Jörg gelesen hat, dass Heilungen geschehen und Befreiungen geschehen, weil alle Schmerzen und alle Wunden auf dich gelegt wurden, du geschlagen wurdest wegen uns, auf dass wir im Frieden sind. O Herr, wir beten, dass diese Zeichen und Wunder, diese Kraftwirkungen, dass sie mit uns folgen, dass sie mit uns sind. Und wir beten, Herr, dass Erkenntnis zunimmt in unserem Leben. Du hast es verheißen, dass die Erkenntnis von der Herrlichkeit des Herrn zunehmen wird. Und es reicht mir nicht, Herr, das sage ich. Und wenn es dir auch nicht reicht, dann sag's dem Herrn, es reicht mir nicht, was ich habe. Ich brauche mehr von dieser Erkenntnis und der Herrlichkeit des Herrn. Und wir strecken uns aus heute Morgen und sagen, Herr, was wir am meisten möchten, was wir uns wünschen heute Morgen, ist, dass deine Kraft der Auferstehung, dass diese Auferstehungskraft unseren Glauben stärkt, unsere Hoffnung emporbringt und emporhebt und die Liebe zu dir unser Herz ausfüllt. Wir klopfen an bei dir, Herr, und wissen, dass du uns auftun wirst. Wir danken dir. Und so segne ich euch, dass das über euch kommt und dass es in euch wohnt und regiert, gemäß der Wahrheiten der Schrift. Und ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass Glaube, Hoffnung und Liebe euer Leben ausmacht und regiert. Amen.